Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten-Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Der BVB trauert um einen großen Borussen. Wolfgang Paul, der Stopper, ist 86-jährig verstorben. Bei der Fußball-WM, fast alle Profis des BVB stehen in der K.O.-Runde, nur einer kam nicht durch. Und wir blicken auf den Transfermarkt. Es tut sich was. Dürren will nach Lyon. Wann kommt Aslani? Wie reagiert Borussia Dortmund auf die Schlotterbeck-Verletzung? Das alles jetzt hier im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten.
BVB-Podcast, der Experten-Talk der Ruhrnachrichten.
So, und ich begrüße ganz herzlich heute Cedric Gebhardt. Hallo, wir schon in der letzten Woche gemeinsam am Start. Und Dirk zurück aus dem Urlaub.
Ja.
Wie war's?
Am Ende natürlich sehr heiß, vorher sehr kalt. Wir haben unseren Urlaub in der Phase gehabt oder unsere Reise in der Phase gehabt, wo es noch kühler war. Und wir waren ja an der Küste, sprich von Belgien und Frankreich, und hatten dazu dann noch Böen gegen Wind so von 50 km/h. Und dazu dann irgendwie so eine Feuchte durch den Wind, hatte das Meer so ein bisschen natürlich auch aufgepeitscht. Es war dann wirklich unter 10 Grad gefühlt, so laut App, und so hat sich so angefühlt. Aber sind wir mit klar gekommen. Hinterher war es dann wieder sehr schön. Wir sind ja so eine Schleife gefahren, also hatten dann irgendwann auch wieder Rückenwind und zum Teil auch gutes Wetter. Also es war alles in Ordnung. 600 Kilometer auf dem Fahrrad gesessen, mehr Luft gehabt. Gut, hat Spaß gemacht. Und
die große Hitze hast du dann in Deutschland erlebt.
Das große Nichts tun in Deutschland dann, weil es ging einfach nicht. Wir hatten gar nicht genug zu tun noch zu Hause, aber war nicht möglich bei der Hitze.
Wie sah es aus mit WM-Begeisterung in Belgien und Frankreich?
Ich habe tatsächlich die ersten, ich glaube, drei, vier Tage haben wir dann noch da erlebt. Genau, also die Franzosen haben natürlich vor allem auf das Spiel ihrer Mannschaft hingefiebert. Die sind ja erst ein bisschen später, glaube ich, dann eingestiegen. Aber die haben natürlich auch viel übertragen. Unter anderem konnte ich dann das erste deutsche Spiel sehen unterwegs. Und man hat schon so in den Städten noch gemerkt. Wir sind hinterher durch Lille gekommen, wir sind durch Lens gekommen.
Fußballverrückte Städte im Norden.
Ja, absolut. Und da hast du auch schon so ein bisschen gemerkt, viele mit Trikot unterwegs und so. Da war schon ein bisschen was. Aber es ist wahrscheinlich ähnlich so wie hier. Also so richtig muss es dann auch erstmal losgehen, bis der Funken überspringt. Und wenn dann natürlich sowas hier wie in Deutschland jetzt gerade mit dem letzten Gruppenspiel passiert, dann ebbt das vielleicht auch gleich wieder ein bisschen ab. Ne? Und der Zeitunterschied ist einfach auch ein Riesenthema. Viel passiert in der Nacht. Ist dann auch schwierig. Ne?
Frankreich für mich ja Top-Favorit bei der WM, aber da bin ich natürlich nicht alleine. So, wir müssen heute beginnen mit einem ganz, ganz traurigen Thema bei Borussia Dortmund. Ihr habt das mitbekommen, gestern kam die Nachricht, Wolfgang Paul, der legendäre Stopper, ist verstorben im Alter von 86 Jahren. Er war der erste Spieler überhaupt, der als Deutscher einen Europapokal in die Höhe gereckt hat. Das Ganze hat sich im Mai ja gejährt zum 60. Mal. Er war eine Ikone des BVB, auch wenn er nicht Nationalspieler war. Und er war, ich glaube, so kann man sagen, Cedric, du hast ja auch zu ihm recherchiert, jemand, der vor allem aufgrund seines Wesens und seines Charakters jemand war, den eigentlich alle Menschen geliebt haben. Mehr Warmherzigkeit, mehr Empathie als die Stopper Paul tagtäglich im Umgang mit den Menschen gezeigt hat, kann man sich kaum vorstellen.
Ich glaube, genau so wünscht man sich dann einen Borussen, eben nicht nur einen Fußballprofi, sondern auch jemand, der ein Mensch bei bleibt. Das ist ja wahrscheinlich die ganz große Kunst. Jetzt hat er natürlich zu einer Zeit gespielt, wo das ganze Business-Profi-Fußball natürlich noch nicht so groß war. Er war ja auch dann noch jahrzehntelang selber, hatte ein Uhrengeschäft, ein Juweliergeschäft. Das allein zeigt, glaube ich, auch die Bodenständigkeit, sich nicht allein darauf auszuholen, Profifußballer gewesen zu sein.
Du hast es auch recherchiert. Es gab ja auch mal einen Trainer, der gesagt hat, so mehr oder weniger, was willst du jetzt, Profi oder Beruf? Und dann hat er eine legendäre Antwort gegeben.
Beides Trainer, ganz genau.
Das ist einfach eine Fußball spielen und Uhren reparieren.
So. Das ist doch eine wunderbare Kombination, die es heute wahrscheinlich so gar nicht gibt. Und schön, dass es einfach eine schöne Anekdote. Er hat auch, das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, mal in Italien im Gardasee einen Sporttaucher das Leben gerettet. habe ich auch dann gestern in dem Zuge erst gelesen. Sicherlich ein Mensch, vor allem in erster Linie ein Mensch, der in Erinnerung bleiben wird. Und der Nachhall war natürlich auch entsprechend groß gestern.
Und er hat in seiner Position nie einen Platzverweis erlebt. Ist, glaube ich, auch bemerkenswert. Er ist mit Deutschland zur Fußball-Weltmeisterschaft 66 gefahren. Also heute oder in diesem Jahr vor 60 Jahren, ist aber nie zum Einsatz gekommen in der Nationalmannschaft. Dirk, du hast ihn ganz selten auch mal erlebt, weil er ja im Umfeld des BVB immer stattgefunden hat. Was mich immer sofort so mitgenommen hat, wenn du ihn getroffen hast, er hat irgendwie immer gelächelt. Er war immer sofort an deiner Seite, freundlich und hatte Spaß, mit Menschen zu sprechen, hat es auch genossen.
Ja, er ist ja sehr regelmäßig mit uns geflogen, wenn wir zu Champions League-Spielen unterwegs waren, und hat immer freundlich genickt. Wir kannten uns jetzt nicht persönlich so, aber hat halt, ja, genau das, was du sagst, hat diesen bescheidenen und freundlichen Eindruck gemacht. Und ja, ich glaube, man kann das heutzutage, wo das Profibusiness ja dann auch viel ausgefeilter ist und wo das Scouting global passiert, kann man das ja gar nicht hoch genug schätzen, wie das damals gelaufen ist. Er war irgendwie aus dem Sauerland, hat dann in Schwerte Jugendfußball gespielt, ist dann zu Borussia Dortmund gegangen. Und diese Leistung dann eben den Europapokal zu holen gegen Liverpool, ich weiß nicht wie das damals dort war, schon mit dem professionellen Fußball, aber wir haben ja hier in dieser Mannschaft damals viele Dortmunder auch gehabt, und das ist ja heutzutage fast undenkbar. Das ist ja schon mal ein purer Zufall und Glück, wenn es so wie bei Marco Reus oder so dann oder Großkreuz dann auch mal passiert, dass ein Dortmunder den Sprung in die Profimannschaft schafft. Das war damals ja viel, viel öfter der Fall, und umso bemerkenswerter ja die sportliche Leistung damals. Aber eben, was glaube ich auch jetzt schon angeklungen ist, er war ein sehr bescheidener Mensch und ein sehr freundlicher Mensch. Und ja, es hat sich ein bisschen, glaube ich, angedeutet, weil er bei der letzten Reise, meine ich, im Frühjahr, war er, glaube ich, schon nicht mehr mit dabei. Da hieß es schon irgendwie, ja, geht's nicht ganz so gut. Und ja, sehr schade. Also, ne?
Ich habe mal einen Bericht gemacht über dieses Spiel in Glasgow damals, das Europacup-Finale 66, und habe mit Wolfgang Paul darüber gesprochen, und er hat auch gesagt, es war einfach damals unsere ganz große Stärke als Borussen, dass wir eine Truppe waren von Dortmunder Jungs, fast alle, ansonsten aus der Region. Stanley Buda kam ja von Schalke, Theo Redder aus Werl, und er hat gesagt, diese Mentalität hat Multau erkannt und hat daraus unsere mannschaftliche Geschlossenheit gemacht. Wir waren klare Außenseiter gegen Liverpool. Bill Shankly hat damals gesagt, wer ist eigentlich Dortmund? Und dann haben wir es halt an diesem Tag gezeigt. Und am Ende dieses Finales war dann eben der Stopper Paul derjenige, der den Pokal in die Höhe gereckt hat. Ich glaube, man kann sagen, eins der ikonischen Bilder der BVB-Geschichte. Ich glaube, jeder bei Borussia Dortmund wird den Stopper nie vergessen. Wir sind natürlich auch bei seiner Familie. So, wir wechseln aus diesem sehr traurigen Thema in die Aktualität und beschäftigen uns mit den Borussen bei der WM. Und ich glaube, da kann man zunächst mal sagen, fast alle kamen durch. Özcan mit der Türkei sehr unglücklich ausgeschieden, aber ansonsten haben sie alle mit ihrer Mannschaft geliefert.
Ja. Kann man so sagen. Salih Özcan hat es jetzt tatsächlich schon erwischt, du hast es gerade angedeutet. Der erste Borusse, der sich aus dem Turnier verabschiedet hat. Einen Tag ist er noch Borusse, heute ist 29. Juni. Ne? Bis morgen gilt sein Vertrag noch. Nehmen wir ihn mal noch mit auf. Die anderen sind noch dabei. Die Frage ist, wie viele dann jetzt das erste 16-Finale überstehen. Die Schweden haben es, glaube ich, recht schwer erwischt gegen die Franzosen.
Ja.
Da die nicht nur für dich, glaube ich, Favorit sind. Also ich habe die Partie gegen Norwegen gesehen. Klar, Norwegen mit einer vermeintlichen B11. Das habe ich jetzt eben im Vorgespräch auch schon einmal kurz anklingen lassen, wie die Franzosen den Ball laufen lassen, das ist schon. Also die haben nicht nur einfach nominell richtig Qualität, sondern das ist auch wirklich wie aus einem Guss. Das guckst du dir einfach richtig gerne an. Und das ist schon, also extra klasse, muss man sagen. Ich bin sehr gespannt, wie weit sie kommen im Turnier. Spanien spielt gegen Österreich, glaube ich. Ich habe nicht alles parat. Ja,
genau.
Mit Marcel Sambeca und Kai Chukwuemeka. Das könnte auch eng werden. Die haben es ja dann ganz knapp noch geschafft.
Da kommen wir gleich noch zum völlig verrücktes Spiel natürlich. Ne? Kurz noch bei Frankreich bzw. bei Schweden bleiben. Svensson spielt kaum eine Rolle. im Kader der Schweden. Aber Dirk, wir aus einer anderen Generation als Cedric. Ich habe mal überlegt, ja, ich habe ja soeben noch Pelé und Garrincha so ganz eben erlebt. Aber diese Schweizer Offensive mit potenziellen Weltfußballern des Jahres, Dembélé ist es schon, Mbappé, Olise, dann hast du im Hinterhalt sozusagen oder im Hintergrund noch Doué, der wahrscheinlich auch für Weltklasse steht, oder ein Bakula. Ich gehe einfach mal so weit, dass das die vielleicht beste Offensive in der Geschichte des Weltfußballs ist. Also großes, das großer Superlativ, ja, gebe ich zu, aber ja, man kann darüber diskutieren. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein bisschen jetzt aus der hohlen Hand oder aus dem hohlen Bauch vermutet, aber das sind natürlich alles so Geschichten. Bei dem Le wissen wir es ja von seiner Herkunft aus, Straßenfußballer Deluxe. Da wird dann halt in irgendwelchen Käfigen in der Innenstadt gezockt und in irgendwelchen Vororten von Paris. Und es gibt ja nichts Besseres, das wissen wir ja von uns selber früher, ne, als jeden Tag auf der Straße irgendwie ein bisschen Fußball zu spielen. Heutzutage ist das völlig unüblich, ja, eigentlich, ne, aber damals war das dann häufiger. Was gab es denn nach der Schule?
Annik hat mal den schönen Satz gesagt, wir als Fußballer früher hatten ja als Straßenfußballer einen 8-Stunden-Tag. Das müssen die Jungs heute erstmal irgendwie auffangen.
Ja, genau. Ja, aber das hilft dann auch, ne? Viel Training, ohne dass man es Training nennt, sondern einfach viel mit dem Ball beschäftigen, führt eben auch zu solchen Karrieren dann vielleicht am Ende. Und vielleicht ist das jetzt gerade mal so eine Ansammlung von Spielern, die so diesen Weg gegangen sind. Müsste man jetzt nochmal nachrecherchieren. Aber das Talent in Frankreich ist ja schon sehr, sehr groß, die Zahl an großen Talenten und an großen Fußballspielern. Und da sind wir natürlich dann irgendwann wieder bei so einer Diskussion, was ist bei uns in der Ausbildung, was machen wir da vielleicht falsch oder wo müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen verändern. Wir haben ja viele Reformen heute schon erlebt und die tragen jetzt gerade in Frankreich also Früchte, dass sie da anscheinend eine gute Ausbildung haben und sehr, sehr viel Talent aufbieten können. Und auch für mich natürlich der, und nicht längst kein Geheimfavorit, sondern eigentlich der klare Favorit, weil sie auch, wie ich finde, so von allen aus diesem Kreis der Favoriten bislang den souveränsten Eindruck auch hinterlassen haben.
Vielleicht gibt's ja das Achtelfinalspiel Deutschland gegen Frankreich, dann wird man sich davon einen eigenen Eindruck machen können, was die Franzosen in der Offensive zu leisten imstande sind. Riasson hat ein bisschen Sorgen gemacht, trifft auf die Elfenbeinküste. Stand der Dinge, es ist wohl nicht ganz so schlimm, oder?
Genau, also nach allem, was man gehört hat, leichte Oberschenkelprobleme, war Vorsichtsmaßnahme dann auch, und der soll in der K.O.-Runde wieder spielen können. Bin gespannt, gegen die Elfenbeinküste wird ja dann seine Füße sicherlich gefragt sein. Wir haben's ja bei der deutschen Elf gesehen, dass das durchaus ein Attribut ist, mit dem die Ivora da zu Werke gehen.
Ne, kann man so machen. Ja, wir haben es gerade schon angesprochen. Habt ihr es in der Zusammenfassung erlebt, dieses, ich sag mal, mit verrückteste Spiel der WM-Geschichte, auch wegen der Vorgeschichte, Österreich gegen Algerien?
Ich habe nur eine Mini-Sequenz gesehen und habe es mehr oder weniger gelesen. Also ich weiß, was passiert ist, aber ich kann es jetzt nicht. Ich habe es nicht gesehen mit eigenen Augen.
Dirk, es ist ja so, auch da wir wieder Generationen älter. Es gibt ein Spiel, das liegt 44 Jahre zurück, die Schande von Gijón. Deutschland und Österreich schunkeln sich sozusagen zum 1-0-Sieg für Deutschland, was beiden reicht, und Algerien ist raus. Und jetzt kommt ausgerechnet Österreich gegen Algerien in einer ähnlichen Konstellation und Algerien sagt überall, also auch offizielle Kanäle, Rache für Gijón. Nach 44 Jahren. Was hast du von diesem Spiel erwartet? Ich sag mal, ich hab's bis zur Nachspielzeit, habe ich es komplett vorhergesagt und dann habe ich völlig daneben gelegen.
Also ich habe natürlich genau wegen der, ich mache bei so einem Tippspiel mit und habe genau wegen der Konstellation natürlich auf Unentschieden getippt. Das wäre fast noch schief gegangen am Ende. Ich hatte diese 44 Jahre, die Geschichte hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, wobei ich das Spiel damals gesehen habe, das weiß ich noch. Und das war fürchterlich langweilig natürlich. Und
der österreichische Kommentator hat damals wirklich gesagt, schalten Sie den Fernseher aus.
Ja, hätte man wirklich machen sollen. Es ist völlig verrückt und da kann man mal sehen, wie nachtragend die sind, meine Güte. Das ist ja wirklich Wahnsinn, ne? Aber das berührt natürlich dann irgendwie auch Nationalstolz und das ist dann vielleicht da auch ein bisschen ausgeprägter vorhanden, als bei uns das manchmal so der Fall ist. Wir vergessen dann vielleicht mal eher oder räumen dem eben nicht so eine Beachtung ein, aber ja, völlig verrückt. Und dann gab es ja sogar in dieser Phase, und das war nach dem 2-2, gab es ja eine Phase, wo eben dieses abwartende Spiel kam und wo man gedacht hat, okay, jetzt tun sie sich aber nicht mehr weh, die beiden. Und das war aber nur ein Trick,
ja,
wie wir jetzt wissen, ne? Also die Algerier haben dann nochmal spät zugeschlagen. Und Ja gut, dass die Österreicher dann nochmal zurückgekommen sind, hat natürlich dann für so eine ganz besondere Note gesorgt. Und da sind natürlich auch Sportgeschichte, die jetzt wahrscheinlich diesen Jahresrückblick noch überdauern wird. Da wird man wahrscheinlich auch noch öfter mal von lesen und Ausschnitte von sehen.
Ja, ich habe heute eine Statistik gelesen oder gesehen, wenn das stimmt, das wurde auch nochmal der Angriff nachgezeichnet. Der Angriff, mit dem Algerien dann wie aus dem Nichts zugestochen hat, hat 5 Minuten 30 gedauert. 5 Minuten 30 Ballbesitz bei Algerien. Also das war jetzt wirklich Chichon damals in Reinkultur. Keiner tut dem anderen weh. Und dann haben sie wie aus dem Nichts zugestochen. Und das war offensichtlich auch wirklich ein Plan, weil natürlich die Österreicher auch eingelullt waren. Und dann fällt das Tor und Österreich ist praktisch ausgeschieden. Und jetzt kriegen wir natürlich wieder die Kurve zu Dortmund bis Sabitzer flankte. Habt ihr dieses Tor noch in irgendeiner Form erwartet? Also mein Sohn hat es kommentiert für Magenta und hat zweimal schon gesagt, Österreich ist raus, bis er dann irgendwann gesagt hat, ja oder nicht.
Ja, ich habe jetzt auch nur, das war ja eine Nacht, ich habe es jetzt auch nur in der Zusammenfassung gesehen, da stand natürlich auch schon das Ergebnis. Also na klar, wusstest du, da kommt jetzt noch was, ne? Aber habe ich ja gerade gesagt, das sind dann so die Szenen, die einfach auf WM-Geschichte schreiben und vielleicht ist es deshalb auch dann eben immer noch das Größte, wenn du so ein Turnier auch hast, weil es dann auch eben auch solche Geschichten gibt. Und das war in Dortmund auch noch beteiligt, aber Sabitzer spielt ja in der Nationalmannschaft ohnehin meistens deutlich prägnanter, als es beim BVB in der vergangenen Saison zumindest der Fall war. Und von daher, als Führungsspieler musste er natürlich dann auch noch ein bisschen in Erscheinung treten. Und da hat er dann mal abgeliefert. Wobei die Flanke, also wenn er die genau dahin haben wollte, würde ich sagen, gut ab.
So, er hat Grigoritsch gefunden, bärenstarker Kopfballspieler, der hat vorbereitet, Kalajdzic, 3-3, Ekstase pur. Auf der anderen Seite bei Algerien stand eben auch ein Borusser, Benze Baini. Mhm. Und der hat es jetzt wieder mit einem Dortmunder zu tun im 16. Finale, Kobel versus Benze Baini.
Ja, ist ja immer schön, wenn es Duelle dann auch gibt, haben wir eine besondere Prägnanz dann eben auch. Einer von beiden wird dann eben jetzt schon die Segel streichen müssen, dann in den wohlverdienten Urlaub gehen. Zumindest das ist ja vielleicht für Niko Kovac dann ein kleiner Trost, dass es nicht allzu lange dauert, bis die ersten Borussen zumindest wieder aufschlagen in Dortmund.
Es ist K.O.-Runde. Ich sag mal, wir werden jetzt nicht spekulieren, weil wer ist besser, an wen glaubst du? Da passiert halt in der K.O.-Runde so viel. Ich sehe Deutschland schon als klaren Favoriten, aber auch dafür haben wir ja zuletzt gerade bei der deutschen Nationalmannschaft bei WMs zu viel erlebt. Lass uns noch kurz über Deutschland sprechen. Waldemar Anton ist plötzlich ins Gespräch gebracht worden von Philipp Lahm immerhin, der gesagt hat, Kimmich muss da weg, da hinten rechts und muss ins Mittelfeld gehen. Man meint fast, Lahm würde über sich selbst sprechen, weil das war ja genau die Frage bei ihm immer, Rechtsverteidiger oder defensives Mittelfeld. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Julian Nagelsmann, Lahm, Volk, Kimmich wahrscheinlich dann für Pavlovic ins defensive Mittelfeld bringt und Anton würde Startelfspieler auf der rechten Seite?
Ja, oder dann in einer Kettensituation, also Dreierkette oder sowas. Das ist natürlich so eine Variante. Ich glaube schon, und das war wohl auf der PK auch dann so der Tenor, dass der Bundestrainer schon stark überlegt, was er macht, weil ich glaube, man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, das war jetzt eine Niederlage in einem für uns unbedeutenden Spiel, das haken wir jetzt mal ab und ab dem Spiel Paraguay wird es dann wieder alles richtig, richtig gut. Also da muss schon ein bisschen mehr passieren, weil es gab auch einige mehr noch Schwachpunkte, würde ich sagen, in der deutschen Mannschaft. Und die Variante mit Anton, er kann auch auf der rechten Seite spielen, er könnte den rechten der drei Innenverteidiger geben. Das würde dann bedeuten, dass Sané irgendwie so als Schienenspieler noch mit nach hinten arbeiten müsste oder je nachdem, wer da überhaupt spielt. Und es gibt einige Varianten, aber du musst vor allen Dingen im Zentrum, das war jetzt im letzten Gruppenspiel sehr, sehr auffällig, wie viele Ballverluste wir da hatten, wie viele Ungenauigkeiten. Das lag jetzt auch nur zum Teil am Platz, weil das ja auch immer angeführt wurde. Und du musst ein bisschen was tun. Und ich glaube, Pavlovic ist für mich ein herausragender Fußballer, aber ich habe das Gefühl, wie einige andere auch, ein bisschen überspielt vielleicht und ungewohnt schwach. Ungewohnt auch unpräzise in seinen Aktionen. Und ich glaube, Kimmich würde diesem zentralen Mittelfeld mehr Halt geben, weil da einfach auch ein bisschen mehr Erfahrung da ist. Auch Metscher hat noch nicht viele Länderspiele, Pavlovic hat noch nicht viele Länderspiele. Das ist ein bisschen ein Thema der Erfahrung vielleicht. Von daher könnte ich mir das ganz gut vorstellen, dass der Bundestrainer diese Rolle rückwärts vielleicht macht. Wobei er natürlich auch durch seine Personalauswahl sich da schon so ein bisschen in die Bedrulle gebracht hat. Denn er hat eigentlich keinen gestandenen zweiten Rechtsverteidiger nominiert.
Ja. Du könntest natürlich noch Brown rüberziehen und Thaum nochmal von links spielen lassen, wenn Brown da komplett fit ist. Oder eben Waldemar Anton in die Mitte ziehen und Rüdiger nach rechts stellen. Aber das sind natürlich alles nur Aushilfsoptionen. Ne?
Unabhängig von diesen Stellschrauben, für wie gefährlich haltet ihr es, dass praktisch jeder vor dem Fernseher sieht, Ecuador will es mehr, ist den Tick griffiger, aggressiver und Kimmich räumt es ein und Undaf räumt es ein, nur der Bundestrainer sagt völliger Quatsch, wenn ein Journalist ihm auch nur diese Frage nach der Einstellung stellt.
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich eigentlich immer noch kein so richtiges Gefühl dafür habe, zu was die deutsche Mannschaft eigentlich imstande ist. Man hat natürlich so ein paar Zweifel. Ich fand es schon bezeichnend, dass nach diesem 7:1 gegen Curaçao wurde, ich glaube Rudi Völler war es, wurde vor dem zweiten Spiel gefragt, was muss die deutsche Mannschaft denn heute für eine Leistung bringen, damit wir zu einer der Top-Favoriten gelten. Da habe ich gesagt, Leute, Curaçao 7:1, das ist natürlich schön und gut, aber es ist auch Curaçao. So, und da haben wir gegen die Elfenbeinküste gesehen, wie heikel es schon werden kann. Und ich glaube, dieser späte Treffer zum 2:1, der hat dann nochmal einiges kaschiert, so vom Grundgefühl, so, hey, was wollt ihr? Zwei Siege. Die deutsche Mentalität, die berühmt-berüchtigte, wir haben das Spiel gezogen. Dann spielst du gegen Ecuador. Ja, dann spielst du gegen Ecuador jetzt auch bescheiden, muss man wirklich sagen. Ja, ich würde sagen, mach einen Strich unter die Vorrunde, aber jetzt musst du halt dann auch nochmal anders liefern. Und dazu zählt sicherlich dann auch eben sowas wie, und das sind jetzt natürlich die berühmt-berüchtigten Debatten, irgendwie Mentalität, Einstellung und so weiter, Körpersprache, grundsätzliche Bereitschaft. Ich glaube, Kai Havertz hat ja relativ picky reagiert, so, lass uns doch mal in Ruhe, die immer ständig kommt, die Kritik. Jetzt Gary Lineker hat ja, glaube ich, gesagt, das ist die schlechteste deutsche Elf, die er je bei einem WM-Turnier gesehen hat. Weiß nicht, finde ich auch ein bisschen sehr dicke
Kritik. Nach den Turnieren 18 und 22.
Ja, vielleicht hat er die ausgeblendet, ich weiß es nicht, aber ja. Es zählt ab jetzt. Jetzt ist ja eh nur Siegen oder Fliegen. Dann brauchst du natürlich eine entsprechende Leistung in jedem Aspekt.
Kurz nochmal die Lupe auf Metscher. Eine der, wenn nicht sogar die Positiverscheinung der ersten beiden Spiele, das wird dann natürlich auch sofort begleitet von jetzt fliegen die Angebote überall rein und die ganze Welt beschäftigt sich mehr oder weniger mit Metscher. Dann auch von ihm ein schlechtes Spiel. Dirk, welchen Eindruck hast du im Moment? Welchen Stellenwert hat Metscher? Inwiefern wird er nach dieser Vorrunde bei den großen Vereinen in Europa wahrgenommen als jemand, mit dem man sich beschäftigen muss?
Ja, es kommen jetzt nochmal das nächste Gerücht mit Newcastle, glaube ich, und dann beide Manchester-Vereine und so weiter. Ich würde das nicht als ganz abwegig abtun, weil er einfach eine gute Entwicklung jetzt auch insgesamt genommen hat und die wissen jetzt nicht erst seit diesen beiden Spielen, dass er eine gute, positive Entwicklung nimmt. Sie kennen ihn ja ohnehin, weil er in England auch ausgebildet worden ist. Und dieses letzte Spiel, ja, das war genauso wie bei allen anderen auch. Ja, da hast du einfach gemerkt, dass so die letzten Prozent an Spannung fehlen und ich finde nur, dass es vielleicht ein bisschen viel verlangt wäre und das ist so genau diese Geschichte. Wir haben unsere defensive Zentrale mit zwei relativ frischen Nationalspielern, jungen Nationalspielern besetzt, die wenig Erfahrung haben und das Thema Erfahrung bei so einem Turnier einfach nicht von der Hand zu weisen. Und es könnte vielleicht ein Problem werden, wenn jetzt noch mehr Ballast auf seinen Schultern für das Ankurbeln der Offensive lasten dürfte. Ich hoffe, dass er so ein bisschen wieder freier aufspielen kann. Aber natürlich haben auch die Gegner gesehen, was der kann mit dem Ball und wie er beschleunigen kann. Welche Präsenz er hat. Und dann stellt man ihm halt mal vielleicht einen erfahrenen Spieler auf die Füße und dann sieht das auch schon wieder ein bisschen anders aus. Und das große Thema wird sein Körperlichkeit. Ich glaube, wir müssen als allererstes mal dazu kommen, dass wir uns richtig wehren. Und das habe ich weder in diesem zweiten Gruppenspiel gesehen, wo es dann enger schon war. Gegen Curaçao war es jetzt vielleicht auch nicht so ganz nötig. Da war auch viel Platz immer und man konnte ungestört kombinieren. Alles ein bisschen relativieren, weil die anderen Gegner, die haben halt das gebracht, was die Deutschen gar nicht so sehr mögen, ist eben richtig auf die Knochen gehen. Und da muss man, glaube ich, als erstes mal zeigen, dass man sich da wehren kann und dann darüber hinaus eben auch zu den spielerischen Aspekten kommen.
Ja, Zweikampfwerte zuletzt jeweils unter 50%, was ja deswegen nicht passieren sollte, weil du ja meinst, dass du bei der Qualität eines Musiala oder eines Wirts viele Offensivzweikämpfe für dich entscheidest, was der Gegner in der Form eben nicht macht. Also die Einstellung, die du angesprochen hast, man kann sie auch an der Statistik festmachen. So, dann soll es das gewesen sein mit den Dortmundern bei der WM. Wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht. Wollen noch mal kurz den Blick heben und auf die ehemaligen Dortmunder gucken. Bellingham inzwischen komplett raus aus der Kritik mit einem bärenstarken Spiel zuletzt. Dembélé schafft den ersten Hattrick in einer ersten Halbzeit bei einer WM seit 1994, hat also auch einen richtigen Lauf und eine Geschichte muss ich loswerden, hat mit der WM direkt nichts zu tun, ist jetzt aber bekannt geworden. Habt ihr das mitbekommen mit Haaland und Holland?
Formel 1.
Formel 1 in Monaco. Ich habe mich kaputt gelacht, als ich das gehört habe.
Ja, wenn man nicht, vielleicht geht Erling Haaland nicht so oft ins Kino oder guckt die Spider-Man-Filme nicht, ich weiß es nicht.
Kein großer Cineast offensichtlich. Also für euch zur Erklärung, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Tom Holland, der Spider-Man-Darsteller, hat den Haaland gesehen bei der Formel 1 in Monaco und hat ihm, ich glaube, geschrieben, ne, per Insta oder wie auch immer, sollen wir beide nicht mal zusammen essen gehen? Und Haaland hat Holland komplett geghostet, weil er gar nicht wusste, wer ist der Typ. Ich habe ungefähr so, als wenn Morgan Freeman zu Undaf sagen würde, komm, wir beide gehen mal zusammen essen, und Undaf sagt, wer bist du überhaupt? Inzwischen ist es Haaland ein bisschen peinlich gewesen. Dann hat er gesagt, ich bin nicht so oft im Kino und vielleicht werden wir jetzt mal, und das wird mit Sicherheit ein gigantisches Medienereignis, Haaland und Holland zusammen irgendwo beim Abendessen erleben.
Vielleicht kriegt er ja mal eine Nebenrolle, so als Spider-Man-Gehilfe.
Also ich bin mir ziemlich
sicher. Er würde da irgendwie reinpassen, glaube ich.
Er würde sagen, warum nicht? Ne? Warum auf diesem Wikinger-Foto, diesem Mannschaftsfoto, macht er ja wirklich eine sehr gute Figur. Letzte Sache noch dazu. Es ist tatsächlich auch ein bisschen auffällig, weil wir gerade die Namen Haaland genannt haben und Messi natürlich und Dembélé, auch Mbappé, überall hat man so den Eindruck, selbst Vinicius Junior zuletzt dann auch, liefern die Superstars. Das ist das, was im Moment der deutschen Mannschaft noch ein bisschen abgeht. Da kannst du ja sagen, also wenn es wirklich richtig gefährlich werden soll, hast du Undaf und dann lange Zeit nichts. Sané hat jetzt mal getroffen, Wirtz und Musiala hängen hinterher und so wird es auch nichts. Also wenn die jetzt nicht anfangen zu liefern, hat Deutschland in der Offensive ein Problem.
Ja, das sind ja die Unterschiedsspieler, die wir haben. Ne? Und es ist bislang die WM dieser Unterschiedsspieler, die liefern ab. Und das ist ja immer die große Kunst als Bundestrainer auch, dass du deine Mannschaft dann eben sehr spät kriegst und sehr spät siehst, sehr wenig einstudieren kannst, aber dann einfach darauf setzen musst, dass deine Unterschiedsspieler bei solchen Turnieren auch ihre Top-Leistung abliefern. Musiala ist da, glaube ich, aus nachvollziehbaren Gründen noch ein bisschen weit von weg, weil einfach, glaube ich, wir die Schwere dieser Verletzung, glaube ich, gar nicht so richtig eingeschätzt haben. Das war schon, glaube ich, eine auch karrierebedrohliche Verletzung, die er da hatte. Und Wirtz ist, glaube ich, einfach von den Voraussetzungen her, er kommt aus einer schwierigen Saison in England, auch ein bisschen überspielt vielleicht. Und diesen Eindruck habe ich bei einigen so, wenn ich dann sehe, dass eben auch ein Kimmich noch nicht so diese Akzente gesetzt hat, hat auch viele Spiele in Bayern gemacht. Also wir haben einige Baustellen und einige davon musst du abarbeiten, selbst wenn es dann vielleicht noch nicht gegen so eine ganz große Nation jetzt geht, aber sonst erreichst du dieses Achtelfinale nicht.
So, das war unser Blick auf die WM unter natürlich spezieller Berücksichtigung der Spieler und der ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund. Jetzt kommen wir von Übersee zurück zum Borsigplatz, sprechen über das, was sich auf dem Transfermarkt getan hat. Und da hat es ja jetzt, Cedric, zumindest einmal schon Konkretes zu vermelden gegeben mit einem Spieler, Julien Duranville, wo man einfach sagen kann, er bleibt am Ende ein uneingelöstes Versprechen.
Ja, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Also der Wechsel zu Olympique Lyon ist Formsache, also dürfte jetzt in Kürze dann bekannt gegeben werden, Medizincheck steht noch aus, wobei wir natürlich nie wissen, wir haben in den letzten Sommern ja auch einige Erfahrungen mit Medizinchecks gemacht und gerade bei einem Spieler mit dieser Verletzungshistorie ist ja immer noch ein Restrisiko drin, genau, aber sollte alles normal laufen, wird er sich Lyon anschließen, 8,5 Millionen Euro wird der BVB erhalten, also exakt die Summe, die er damals nach Belgien überwiesen hat an den RSC Anderlecht und damals hat man sich ja ein Riesentalent von ihm versprochen.
Ich habe immer mal wieder diese Summe von 13 Millionen gelesen. Kam das irgendwo her? War das eine Fehlinformation? Oder?
Mag sein, dass vielleicht irgendwelche Boni oder an Einsatzzeiten geknüpft oder so dann noch ausverhandelt waren, die er dann eben auch nicht erreicht hat. Ja. Ne? Also die nicht erfüllt werden müssten.
Ne? Ja, uneingelöstes Versprechen ist, glaube ich, genau das, die treffende Beschreibung. Ich weiß, vor 2 Jahren war diese letzte Asienreise und da haben wir mit Sebastian Kehl länger über Julien Duranville gesprochen, weil er eben dabei war. Und großes Thema war auch in der Hintergrundrunde. Und er hat gesagt, boah, wir haben den jetzt richtig fit gekriegt diesen Sommer. Der hat mit einem Spezialcoach, wir haben Erkenntnisse gewonnen, der hat richtig an sich gearbeitet. Der ist jetzt körperlich endlich robust genug, um alle 3 Tage auf diesem entsprechenden Level Bundesliga, Champions League abliefern zu können. 2 Jahre später wissen wir, es ist anders gekommen. Es war ein Trugschluss. Wobei man eben, und das wenn wir jetzt auch nochmal auf die Asienreise vor 2 Jahren zurückblicken, wenn du in den Trainingseinheiten gesehen hast, wir haben ja nicht so oft die Möglichkeit, viele Trainingseinheiten zu sehen, und da war es eben gegeben, dass du ihn fast täglich gesehen hast. Wenn der die Kugel am Ball hat, was der damit machen kann, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, was habe ich gesagt? Kugel am Ball. Am Ball, ja. auch das würde er wahrscheinlich
hinkriegen. Ja, was du meinst.
Ja, genau, wirklich irre. Dieses Profil hast du nicht oft in so einer Mannschaft, und es ist so, so schade, dass dieser Junge es nicht geschafft hat, sich in diesen, mittlerweile sind es ja 3,5 Jahre bei Borussia Dortmund, einmal in eine gesundheitliche Verfassung zu bringen, wo er das hätte zeigen können dauerhaft. Super, super schade. Ich bin gespannt. Drücke die Daumen, dass es in Lyon tatsächlich besser läuft.
Ja, Vincent Kompany hat ja mal gesagt, potenziell ist das ein kommender Weltfußballer des Jahres. Jetzt hat er halt diese Verletzungshistorie hinter sich, Dirk. Das ist das eine. Es gab aber auch diese Berichte, dass er irgendwann, vielleicht hat er auch eine Menge Frust eine Rolle gespielt, dass er irgendwann auch nicht mehr die Mentalität gezeigt hat. Sagt sich natürlich leicht. Wie hast du ihn erlebt? Es gab ja diese Momente, du hast angesprochen, als man an ihn geglaubt hat. Er hätte ja gegen Mainz im letzten Saisonspiel sogar noch zum Helden werden können. Hat auch durchaus spektakuläre Sachen gemacht. War es ausschließlich diese Verletzungsgeschichte oder kam irgendwann bei ihm dann auch so ein gewisser Frust dazu?
Ja, ich glaube, dass er die Körperlichkeit eigentlich noch nicht hatte. Dieser ist schon bezeichnend, dass wir natürlich immer noch von einem Moment zehren, der jetzt schon wieder 3 Jahre her ist. Und das waren 20 Minuten, glaube ich, damals gegen eine Mannschaft, die dann auch ein bisschen müder wurde. Trotzdem war es beeindruckend, was er damals gezeigt hat. Und Cedric hat es ja auch gesagt, wir haben es auch in einigen anderen Trainingseinheiten sehen können. Also dieses Riesenpotenzial war da oder ist da, aber er hat es einfach nie abrufen können. Und ich glaube, die Folge dieser Muskelverletzung, die macht er auch psychisch mit einem. Ich glaube, wenn du immer wieder Rückschläge hast, und da reden wir nicht über eine Zerrung, die nach 2 Wochen wieder ausgeheilt ist, sondern er hat strukturelle Verletzungen gehabt im muskulären Bereich, die dann ihn monatelang gefesselt haben, wo er nicht spielen konnte. Und ich glaube, das macht auch was mit dir als Fußballer, und irgendwann stellst du dir auch vielleicht die Frage, ob dein Traum nicht irgendwie platzt. Und er macht jetzt einen radikalen Schnitt. Ist überfällig, den hätte er vielleicht auch schon ein Jahr eher machen sollen. Ich glaube, manchmal ist es dann auch hilfreich, wenn es ein neues Umfeld ist, in dem du dann nicht immer daran erinnert wirst, was mal war und wie oft habe ich hier auf der Pritsche gelegen und musste mich behandeln lassen, weil ich nicht laufen konnte. Also vielleicht hilft ihm das. Wirklich schade, aber da siehst du dann eben auch mal dran, trotz allen Scoutings und trotz aller ausgefeilten Technik, die dir hilft, Spieler zu bewerten, du steckst trotzdem nicht drin. Und manchmal erfüllt sich so ein Versprechen eben nicht. Und das haben wir jetzt bei ihm wieder gehabt. Wir hatten es früher schon im Remor, Adnan Januzaj und wie sie alle hießen, als Riesentalente gepriesen, haben sich noch nicht so durchgesetzt. Und ja, er wird wahrscheinlich auch nicht der Letzte sein, der dann so jung kommt und es vielleicht am Ende nicht schafft.
Ich möchte noch kurz ergänzen, in der letzten Saison, also du hast gerade gesagt, vielleicht ist es sogar ein Jahr zu spät. Das möchte ich zustimmen. Also, oder es ist dringend Zeit, dass er jetzt ins Spielen kommt. In der letzten Saison hat er ja kaum Einsätze gehabt. Ich habe ihn noch 1-2 Mal bei der U23 gesehen, wo er sagen müsste, so ein Ausnahmespieler müsste er eigentlich in der Regionalliga sowas von herausragen. Und das war nicht der Fall. Also der wurde da abgekocht im Zweikampf. Und du hast an der Körpersprache gesehen. Und da bin ich bei dem Punkt, den du eben erwähnt hast. Das macht natürlich was mit dir, wenn du 2-3 Jahre am Stück einfach überhaupt nicht in den Flow kommst, sondern im Gegenteil immer wieder ausgebremst wirst. Wenn er einen Zweikampf verloren hat, der ist einfach auf dem Boden sitzen geblieben. Und der hat gemerkt, ich stoße hier selbst in der Regionalliga bei Borussia Dortmund gerade erkennbar an Grenzen. Das ist natürlich dann ein absolutes Warnsignal.
Niko Kovac hat ja irgendwann dann, glaube ich, auch das Vertrauen verloren, als er sehr offen gesagt hat, wir müssen nicht über Dürer und Wild sprechen, die anderen sind halt besser. Das war eigentlich jetzt auch die klare Ansage, es muss zur Trennung kommen. Jetzt natürlich die Frage, Olympique Lyon, ein Verein auch mit großen finanziellen Schwierigkeiten, mit einer großen Historie, 7-mal in Folge Champions League, aktuell natürlich klar abgehängt in Frankreich, es geht allen so, PSG. Was sieht Olympique in Durand-Ville, was man zuletzt beim BVB nicht mehr gesehen hat?
Das ist eine gute Frage.
Du hast auch noch mit Frankreich telefoniert.
Ja, vermutlich beschränken sie sich auf die guten Sequenzen. Also wenn er wieder auf Touren kommt, sind 8,5 Millionen Ablöse natürlich nicht viel. Das hat man sich natürlich damals in Dortmund auch gedacht. Ich kann dir jetzt den Hintergedanken von Olympique Lyon nicht genau nennen. Natürlich hat man eine Chance. Es ist vielleicht so ein bisschen wie bei Youssoufa Mokoro, mal so ein Stück weit Tapetenwechsel, mal ein bisschen woanders hingehen. Sicherlich wird die Sprache natürlich auch noch eine Rolle spielen als Belgier. Es macht ja viel mit dir. Wie gut kannst du dich auch verständigen? Welcher Weg wird dir als Spieler aufgezeigt? Also wenn Lyon als an den Rang getreten und sagt, pass mal auf, wir sehen wirklich was in dir und wir glauben an dich, trotz aller Schwierigkeiten in den letzten Jahren. Das kann ja einfach was bewirken bei diesem jungen Spieler und ja, einfach ein Stück weit einen Neuanfang ausrufen. Übrigens soll es noch eine 20%ige Weiterverkaufsbeteiligung
geben. Wenn er durchstartet.
Partizipiert auch Borussia Dortmund davon monetär. Sicherlich werden die Borussen ihm auch deshalb die Daumen drücken.
Definitiv. Die große Frage, Thema Aslani. Steht der Wechsel bevor? Es wird ja immer mal wieder drüber gesprochen, dass es jetzt ganz schnell gehen könnte. Steht die Gegenfinanzierung? Dann sind immer die Namen auch Gerassi und Adeyemi im Gespräch. Jörg G. fragt, ob Aslani nicht deswegen schon wichtig wäre, weil er, Achtung, neues Wort, das größere Skillset hat als Gerassi. Das sage ich mal als allererstes. Also Abschluss und Brachialität, wenn du sie brauchst, im Kopfballduell und so, da ist schon mal ein klarer Punkt für Gerassi zu machen.
Ja, ich würde sowieso sagen, dass man diesen Transfer dann nicht, also natürlich kommt dieser Vergleich logischerweise, weil ich glaube, der eine wird dann kommen, wenn der andere signalisiert, ich gehe und ich habe was. Aber natürlich hat ein Gerassi einfach aufgrund seiner großen Erfahrung, und der ist mit allen Wassern gewaschen, das hat natürlich Aslani noch nicht. Der hat vielleicht ein paar Skills, um bei diesem Begriff zu bleiben, die dann bei Gerassi vielleicht nicht so ausgeprägt sind, sprich Dribbling zum Beispiel oder so, ne? Und Tempo auch. Allerdings, Gerassi ist ein reiner Mittelstürmer, ist ein super Wandspieler, den du einfach auch hoch immer anspielen kannst als taktisches Mittel, der dann den Ball super gut abschirmt. Und er hat natürlich vor allen Dingen, er weiß, wo das Tor steht und er hat ein Näschen dafür, wo der Ball hinkommt. Und das kann noch nicht so ausgeprägt sein bei Aslani, weil er einfach auch noch viel jünger ist. Von daher ein Transfer, wenn er denn zustande kommen sollte, der in die Zukunft ausgerichtet ist. Es wird aber dann vonnöten sein, dass dann vielleicht auch im Schatten so ein Silva vielleicht mal ein bisschen produktiver wird. Weil ich bei allen Diskussionen, die es da so gibt, um Spieler, die auch gehen wollen, die vielleicht auch gehen müssen, du verlierst einiges an Scorern und das musst du natürlich irgendwie auffangen. Und das kannst du nicht alleine von einem Aslani erwarten, wenn er dann kommen sollte, weil dann müssen alle anderen, glaube ich, ein bisschen mithelfen. Und das nimmt eben viele andere auch in die Pflicht. Und vielleicht stellt man das Spiel auch ein bisschen um. Das bietet sich dann ja auch die Möglichkeit.
Ja, Aslani ist sicherlich einer, der dann auch eher über Kombinationen kommt, auch jetzt in Hoffenheim mit Lemperle, mit Touré, mit Kramaric. Also schon einer, der dann auch eher eingebunden ist, wenn es darum geht, das Spiel variabler zu gestalten. Ich persönlich muss sagen, ich habe Aslani des Öfteren in Interviews erlebt und was ich schon mal wirklich für etwas durch und durch Positives halte, ist, er kommt unheimlich sympathisch rüber, sehr offen, sehr dankbar, sehr bescheiden. Ist sicherlich dann am Ende vielleicht auch etwas, was ja so ein kleines Plus ist gegenüber einem Gerassi, der es ja allen Dortmundern auch oft so ein bisschen schwer macht mit seiner Körpersprache.
Ja, darüber haben wir ja schon hier hinlänglich gesprochen, dass man ihn sich tatsächlich in jedem Trikot im Prinzip vorstellen könnte. Ihm geht es darum, Tore zu machen, das macht er. Aber die Verbundenheit zu Borussia Dortmund sehe ich, die große Verbundenheit bei Borussia Dortmund sehe ich jetzt nicht. Man muss das auch nicht von jedem Spieler verlangen. Ich glaube, da dürfen wir uns keine Illusionen hingeben.
Aber Aslani auch nicht, aber er könnte sie herstellen, ne?
Ja, ja, also ich meine, das, was, genau darauf wollte ich hinaus, also das, was du gerade sagst, als Typ ist er dann einfach ein Stück weit, ich würde einfach sagen, verbindlicher oder der regt die Fantasie an, dass er sich dann nochmal anders mit committet, wie man so schön sagt heute, mit dem Projekt. Ich glaube, er ist halt eben kein klassischer Stürmer, so wie Gerassi. Er würde halt natürlich von der Altersstruktur her ganz gut reinpassen. Du hast nochmal einen Horizont, wo du weißt, wenn du den weiterverkaufst und eine entsprechende Entwicklung hinlegt, machst du nochmal ein ordentliches Plus. Er kennt die Bundesliga jetzt gut ein Jahr. Er kennt Ole Borg sicherlich auch ein Faktor. Ich bin gespannt. Es gibt ja die Gerüchte, dass die Ausstiegsklausel am 30. Juni endet. Das wäre morgen. Dann würde das Ganze natürlich, müsste sich noch beschleunigen, wenn es denn so käme. Am Wochenende gab es ja schon den Tenor aus dem Kosovo von einem Transferexperten dort. Das sei eigentlich alles schon längst in trockenen Tüchern. Bis jetzt ist es das nicht, nach allem, was wir gehört haben. Das
würde bedeuten, also Transfer, also die AKS, Ausstiegsklausel 30 Millionen, gilt bis 30. Juni und kann danach hochgesetzt werden, könnte aber auch entfallen. Und der BVB sagt, 30 Millionen ist uns ein bisschen zu viel. Also wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben keine genauen Informationen darüber. Also wenn, dann würde der Preis vermutlich steigen. Also da sonst wird da eben nicht so viel Sinn ergeben. Ist immer die Frage, kannst du dann noch drei,
Borussia vier... Borussia lässt nichts raus.
Borussia lässt nichts raus. Tatsächlich an der Stelle. Ja, ja, das ist, hatte Glöhlige Jürgen Kors, glaube ich, hier vor ein, zwei Wochen auch schon mal gesagt. Das ist sicherlich schön für Borussia Dortmund und für uns Journalisten ist es, erschwert es die Arbeit. Da müssen wir ein Stück weit abwarten, ob es so kommt. Aber du hast natürlich, und das eingangs gesagt, die Gegenfinanzierung muss ja stimmen. Und ohne dass, das hat Dirk ja auch gerade gesagt, Guirassy oder Adeyemi den Verein verlässt, dürfte da erstmal nichts passieren.
Kommen wir noch gleich zur Gegenfinanzierung kurz. Ich muss an der Stelle eine Frage loswerden an Dirk, weil die Frage auch von Dirk Platz kommt. Der sagt nämlich, wann kommt Bog aus dem Quark? Und ich glaube, man darf ziemlich sicher sein, dass auch wenn nicht pausenlos Transfers und Abgänge verkündet werden, Ole Bog im Moment wahrscheinlich 24/7 unterwegs ist in dieser Angelegenheit.
Ja, wir haben ihn ja in der vergangenen Woche mal kurz abgefangen, als wir auf dem Parkplatz waren. Und da hat er, glaube ich, gesagt, wir haben genug Ideen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was Lars Ricken schon gesagt hatte. Also die Fäden sind sozusagen geknüpft. Es hängt halt daran, dass du Gewissheit haben musst, was mit den Kandidaten ist, die du abgeben willst auch, die du abgeben würdest und die dann eben auch entsprechend Geld bringen, weil das haben wir gerade schon gesagt, das ist die Grundvoraussetzung, um solche Transfers eben auch zu finanzieren. Und ja, ich habe auch irgendwo gelesen, man hat ja schon Sebastian Kehl als sehr zögerlich empfunden und Ole Bog ist ja dann nochmal eine Stufe schlimmer. Das ist natürlich alles nur so Halbwahrheiten, weil ich glaube schon, wie du es gesagt hast, dass der gerade sehr akribisch dabei ist. Aber wenn du dann mal siehst, auf der einen Seite gibt es zum Beispiel Bayer Leverkusen, die schon sehr, sehr viele Transfers bewegt haben, die schon richtig was gemacht haben, wo du dann das Gefühl einfach hast als Fan, okay, die haben einen Plan, die ziehen das durch, die machen was und da entwickelt sich was. Und auf der anderen Seite hast du aber auch, wenn du mal dann die anderen Vereine anguckst, Bayern München hat auch noch keinen Spieler verpflichtet, weil sie auch genau vor dem gleichen Problem stehen. Sie brauchen da erstmal ein bisschen frisches Geld. Ich weiß nicht, was in Stuttgart gelaufen ist. Leipzig hängt auch so ein bisschen dran, was mit Diomode passiert. Also es ist noch nicht so viel passiert, auch bei anderen Vereinen nicht. Trotzdem kann ich natürlich auch die Ungeduld von Fans, der Fanseite so ein bisschen auch verstehen. Was wirklich wichtig wäre, glaube ich, das sagt sich dann immer so leicht, aber Borussia Dortmund bräuchte mal so einen Statement-Transfer, der für gute Laune sorgt, für Euphorie sorgt. Und ich weiß nicht, ob das Aslani sein kann. Glaube ich, schon ein sehr guter Spieler. Aber du weißt ja, wie das ist, ne? Dann wird an den Theken diskutiert und wie in Spanien bei Real Madrid, da hat mir mal ein Kollege gesagt, wir brauchen hier Bellingham, ja, der ist gut, aber das interessiert die Leute gar nicht, wir brauchen großen Namen. Und dann kam Mbappé irgendwie ein Jahr später erst, weil sie ihn nicht haben ziehen lassen. Also so ganz so schlimm ist es natürlich in Dortmund noch nicht, aber ich glaube, es wird mal so ein bisschen Zeit für die Euphorie, ein bisschen was zu tun und das wäre natürlich dann ein schöner Transfer mal für richtig gut geeignet.
Ja, wobei natürlich, was man auch vielleicht zu Recht sagen wird bei Borussia, wir brauchen aber auch ein gutes Auge und eine gewisse Geduld, weil du hast Leverkusen angesprochen, die ja im letzten Jahr der deutsche Verein waren, historisch mit der größten Transferbewegung, Einnahmen und Ausgaben, eine halbe Milliarde, unfassbar, auch mit einem glasklaren Plan. Wir holen die Superstars und den kommenden deutschen Meister der Zukunft, Leistungsträger abgegeben, neue geholt und da darf man zumindest nach einem Jahr ja feststellen, würde jetzt wahrscheinlich auch der Dortmunder sagen, guck mal, wo sie sind mit ihrem Plan, mit ihrem vielen Geld und wir sind immerhin relativ souveräner Vizemeister geworden. Nichtsdestotrotz natürlich schon die Frage, muss Borussia wirklich, weil immer die Namen Guirassy und Adeyemi genannt werden, muss Borussia nicht auch anders Geld generieren, um dann eventuell so einen Transfer Aslani oder wen auch immer möglich zu machen? Ich schmeiß mal drei Namen in den Raum. Campbell, Kabar, Jan Kaut. Kauto, ne? Das ist so eine alte Frage. Das leicht absackende O am Ende muss, glaube ich, kommen, egal. Das sind natürlich auch noch Spieler, die dir Geld oder Entlastung bringen könnten, wenn du sie transferierst. Kauto soll ja im Gespräch sein in Como, immerhin Champions-League-Teilnehmer. Ne?
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Dann müsstest du natürlich einen Ersatz besorgen, weil das eine Position ist, auf der du nicht gerade üppig besetzt bist. Und ja, ich würde sagen, Borussia Dortmund kann das auch. Ich glaube schon, dass sie das können. Du hast, was ein bisschen anders ist als bei Leverkusen, das ist natürlich schon extrem im vergangenen Jahr gewesen. Du hast ja nicht nur Wirtz verloren, dein Herz und dein Gehirn sozusagen, sondern da waren ja noch vier, fünf andere Spieler, ja, die richtig viel Geld gebracht haben und die Führungsspieler in dieser Mannschaft waren. Die Situation hast du in Dortmund so jetzt nicht. Du verlierst im Prinzip als Anker des Kaders verlierst du Brandt. Bislang Brandt, Süle, würde ich jetzt schon sagen, war eine gute Ergänzung, aber leider viel zu oft verletzt. Also die Substanz, die du behältst, ist eigentlich viel größer. Trotzdem hast du ja im vergangenen Jahr nicht das Gefühl gehabt, dass ich hier so eine, wow, geil, wir sind Zweiter und wir sind auf einem guten Weg, sondern eher war es so, ja, wir werden irgendwie Zweiter, weil vielleicht auch die anderen zu schlecht sind. Und wir brauchen aber mal so eine klare Philosophie, wo wir als Fan auch sagen, ja, wow, da bewegt sich was in die richtige Richtung. Und das kannst du, glaube ich, schneller erreichen als in Leverkusen, wo du eine halbe Mannschaft ersetzen musstest und wo es dann auch normal ist, dass es vielleicht nicht auf Anhieb funktioniert. Aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn es so einen Transfer geben würde, einfach fürs Gefühl der Fans so, ne? Dass man einfach mal das Gefühl hat, wow, geil, das ist jetzt mal eine gute Geschichte. Man darf aber auch eins nicht vergessen, man darf jetzt keine Wunderdinge auch erwarten von Ole Burg. Es gibt, glaube ich, schon klare finanzielle Leitplanken, ich würde jetzt nicht sagen Grenzen, aber man kann auch sagen Grenzen vielleicht. Ne? Also es ist einfach, dass dieser Apparat, immer wieder das gleiche Thema, dieser Apparat ist einfach so teuer, dass du einfach an Variationsmasse, an Handlungsfähigkeit nicht gerade so üppig ausgestattet bist. Und damit du das bist, müsst du Transfers tätigen. Und bist du natürlich immer darauf angewiesen, dass diese Spieler, die dafür in Frage kommen, auch dir was liefern. Es muss aber erstmal ein Angebot kommen. Und alle anderen Vereine wissen natürlich auch, dass Borussia Dortmund so ein bisschen im Handlungszwang ist und lassen sich Zeit, weil sie hoffen, dass sie die Summen drücken. Das ist die Krux. Also jeder Trainer, das hat Niko Kovac ja auch gesagt, würde gerne am ersten Trainingstag seine komplette Mannschaft haben. Mich würde es nicht wundern, wenn wir auch im August noch dann irgendwie vielleicht einen schmerzhaften Abgang erleben und dass der Verein dann da wieder reagieren muss. Das sorgt nicht dafür, dass eine Mannschaft komplett gut eingespielt in die Saison gehen kann. Aber eigentlich steht momentan ja noch eine ganz gute Basis zur Verfügung. Du musst halt punktuell, es gibt schon Schwachpunkte, du musst halt punktuell was tun und die Transfers müssen so ein bisschen Fantasie wecken. Das ist, glaube ich, so das, was über allem steht.
Es sind ja noch 2 Monate Zeit, ne? Das ist es. Ja. Wir vergessen das jetzt natürlich. Und die Weltmeisterschaft, die dann eben auch noch, noch wie viele Wochen läuft? 3 Wochen noch?
Bis 19. Juli.
Ja, ja. Sind wir noch fast 3 Wochen. Und wir kennen ja diese Verkettung. Und was dann, wenn dann jetzt erstmal einmal die, genau, wenn die Steine dann ins Rollen kommen, zur Ursprungsfrage vielleicht noch, Ole Burg, man kommt aus dem Park. Also wir haben ihn, ich war bei der Szene dabei, am Parkplatz kurz mit ihm gequatscht und so. Und er war schon, wir haben ihn schon vorher gesehen, er ist die ganze Zeit rumgetigert, Airpods im Ohr, permanent pausenlos Gespräche geführt, dann noch kurz mit uns gequatscht und sagte dann auch, ja, es mangelt nicht an Ideen und es liegt nicht nur an uns. Man ist natürlich immer auch von der Gegenseite ein Stück weit abhängig. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, er ist jetzt erst seit 3 Monaten da, erst in Anführungszeichen. Natürlich gab es schon vorher Ideen und Pläne, aber auch das muss man natürlich mit berücksichtigen.
Auch für ihn natürlich eine andere Welt, Elversberg
natürlich
genial zu gestalten oder eben den BVB als Vizemeister und Champions League Teilnehmer.
Genau, darauf setzt man aber natürlich, dass er, das haben die Verantwortlichen ja gesagt, auch durchaus mal noch mehr nach links und rechts guckt und nach den berühmt-berüchtigten Perlen dann taucht. Ein bisschen Zeit wird es vermutlich noch benötigen. Du hattest eben ein paar Namen angesprochen, die können wir vielleicht noch abhaken. Cole Campbell gibt es auch tatsächlich das Gerücht, dass er das SV Elversberg sich mit ihm beschäftigt. Das ist insofern jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, als das nicht schon im Winter der Fall war, wo er dann ja nach Hoffenheim gegangen ist, weil er gesagt hat, nee, ich sehe mich schon eher in der Bundesliga und nicht in der zweiten Liga.
Celtic soll
auch ein Thema sein. Es ist natürlich die Frage, inwieweit, in einem halben Jahr in Hoffenheim hat er jetzt kaum gespielt, inwieweit rückt er von seinen eigenen Ansprüchen ab? Ist das für ihn vorstellbar, dann bei einem Bundesliga-Aufsteiger zu spielen? Ist es überhaupt für den Bundesliga-Aufsteiger finanziell darstellbar, so jemanden zu verpflichten? Denn die Ablöse dürfte auch bei rund 5 Millionen liegen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie hoch der Etat für Neuzugänge bei der SV Elversberg ist. Er dürfte nicht extrem üppig sein. Dann ist die Frage, will man davon einen großen Teil schon vielleicht für Cole Campbell ausgeben? Weiß ich nicht. Müssen Sie sicherlich für sich bewerten. Jan Kuto hat es angesprochen. Da hat sich ehrlicherweise nicht viel getan gegenüber den Vorwochen. Das Interesse ist, glaube ich, hinterlegt von Como. Außer seiner neuen blondierten Frisur ist sonst nicht viel passiert bei Ihnen, glaube ich.
Immerhin.
Die sieht auf jeden Fall frisch aus. Hast
du eine Botox-Behandlung gesehen?
Botox-Behandlung habe ich auch nur gehört. Ja, gut. Das muss ja jeder wissen, wie er die Sommerfrische verbringt. Ja. Almogera Cabral gibt es auch noch als Kandidat. Genau.
einer, der auch weg will, ne?
Unbedingt. Das ist ja jetzt schon seit einem Jahr eigentlich Thema. Letzte Saison gab es noch so ein bisschen den Tenor, probiert das mal so das erste Halbjahr und guckt, wie die Chancen sind. Aber er ist ja kaum zum Zug gekommen unter Niko Kovac und die Konkurrenz ist groß, gerade auf der Linksverteidigerposition. Kikauer Pratsch hat der Club noch einen weiteren Spieler geholt mit klarer Perspektive. Also für ihn ist die Perspektive hier ganz klar begrenzt. Das hat ihm Ole Burg auch oder der Spielerseite auch mitgeteilt. Insofern ist der Tenor klar. Vereinswechsel in diesem Sommer, möglichst auch ein wirklicher Wechsel, keine Leihe. Der VfB Stuttgart, mit dem soll es Gespräche gegeben haben, auch ein Topclub aus der zweiten Liga soll dran sein. Leihmöglichkeiten soll es in die Serie A geben, nach Parma und Monza. Und aus der zweiten Liga, aus der Schweiz ist auch noch St. Gallen wohl interessiert. Also es gibt ein paar Optionen für ihn. Spielerseite lot gerade aus, was am sinnvollsten ist. Es geht ja viel eben um wirklich Spielperspektive. Auch da könnte der Knackpunkt tatsächlich die Ablöse sein. Zwischen 4 und 6 Millionen, je nachdem, ob man mit Kaufoption oder ohne Kaufoption hat, ist so ein bisschen im Gespräch. Also alles noch am seidenen Faden, aber in Bewegung.
Aber Tendenz in jedem Fall schon, er wird gehen. Ich sehe gerade nochmal so von meinem geistigen Auge Ole Burg auf dem Parkplatz mit den AirPods und Dauergespräch. Da würde Fabi gerade gerne wissen, kann es sein, dass er über einen Sechser oder über einen Zehnter spricht? Oder Fabi 999 fragt, konkret, wie groß ist die Chance, dass noch ein Sechser oder ein Zehner kommt? Zwei Positionen, auf denen der BVB durchaus Bedarf hat.
Ja, ich habe es ja gerade eben schon angedeutet. Du verlierst natürlich auch an Scorern, dadurch, dass Brand weg ist. Das musst du schon irgendwie auffangen. Ich kann mich erinnern, dass wir diese Diskussion hatten damals, als dann irgendwann Sancho ging und als Haaland natürlich vor allem ging. Und klar kannst du es ein bisschen durch die mannschaftliche Geschlossenheit auch irgendwie versuchen hinzukriegen und durch vielleicht ein bisschen veränderte Spielweise. Aber ich glaube schon, dass ein richtiger Zehner dem Spiel guttun würde und dem Kader guttun würde. Und das Gleiche gilt aus meiner Warte schon lange für eine Position 6, für so ein richtiger Holding 6. Einfach so ein Stratege, der aber auch eine gewisse Körperlichkeit eben hat und der den Laden zusammenhält, so ganz plakativ gesagt. Und ja, also wenn ich höre, wir haben genug Ideen, dann wird auch sicherlich dieses Spielerprofil vielleicht dabei sein. Das ist am Ende immer eine Frage der Umsetzbarkeit. Und was so ein bisschen diese ganze diesen Transfersommer begleitet, ist eben so die Ungewissheit, was passiert, wenn dann auf einmal ein Kuto geht. Dann haben wir auf einmal Loch hinten rechts. Was ist auf einmal, wenn Schlotterbeck die Ausschießklausel trotzdem ziehen dürfte? Zu dem Thema kommen wir gleich sicherlich noch.
Ja, jetzt hat man so ein bisschen. Er fehlt halt lange.
Ja, er fehlt lange. Das wäre, glaube ich, aber zu kompensieren. Aber das Thema einer Ausschießklausel, ich würde es noch nicht ganz abhaken, weil auch natürlich dann ein interessierter Verein weiß, okay, der ist vielleicht Ende September wieder auf dem Platz. Ne? Ist die Saison noch sehr lang. Trotzdem, du hast diese Ungewissheiten als Borussia Dortmund und die müssen dich auch irgendwie so ein bisschen bremsen in deinen Planungen, weil du natürlich dann auch durch diesen Positionen immer sofort reagieren musst. Das hat man es in der Innenverteidigung ja schon getan. Man hat ein vielversprechendes Talent dazu geholt. Aber ehrlicherweise, wenn Schlotterbeck gehen sollte, müsstest du trotzdem neu einen holen. Und dann müsstest du auch einen holen mit Erfahrung, weil wir hören jetzt bislang immer nur von 19-Jährigen, 18-Jährigen. Und selbst Aslani ist wie alt? 23, glaube ich, erst. Also auch noch relativ jung. Ich habe immer den Satz von Lars Ricken noch im Ohr, wir werden nicht mit einer U21 spielen. Aber bislang haben wir in Sachen Neuverpflichtungen eben nur dieses Profil abgedeckt. Und jetzt wird es Zeit für ein bisschen Erfahrung, finde ich.
Ja, und zum Thema Schlotterbeck, also Ausstiegsklausel einerseits, dann jetzt diese Verletzung, die den BVB eventuell länger beschäftigen wird. Da will BVB-Geswitcher gerne wissen, ob Borussia Dortmund gut beraten wäre, auf der Verteidigerposition, gerade Linksfuß, nochmal zu reagieren oder ob das mit Benzemaini aufgefangen werden kann.
Ja, das ist der
jetzige. Falls es wirklich länger dauert, ne?
Ja gut, wir dürfen ja jetzt erstmal von. Dirk hat ja gerade so September als Wegmarke genannt, davon können wir jetzt erstmal ausgehen.
Ja, so Ende September glaube ich sogar schon, aber trotzdem haben wir dann eine Phase, wo es nur 3 Wochen Länderspielpause genau. Anfang Oktober geben wird. Und du hast, glaube ich, vorher 3 Bundesligaspiele oder 4 maximal.
Pokalspiel, okay.
Du hast ein Pokalspiel, okay, das solltest du gewinnen. Du hast
Volkspark übrigens,
ja. Ja, du hast dann, glaube ich, das erste Spiel in der Champions League auch schon. Aber du hast natürlich noch, sagen wir mal, 8/10, 9/10 der Saison noch vor dir. Ja. Und von daher, das haben wir in der Vergangenheit schon häufig gehabt, eine Verletzung, wo einer dann bis 6 Wochen in die Saison rein ausfällt, die wird nicht dazu führen, dass du gleich einen neuen Spieler holst. Fand der Punkt wäre der, was ist, wenn er signalisiert, okay, es gibt einen Verein, der die Ausstiegsklauseln ziehen will, dann musst du reagieren, weil dann hast du auf jeden Fall Qualität zu wenig und auch Quantität zu wenig.
Warten wir es ab, ob es so kommt. Eine Personalie müssen wir noch diskutieren. Ein großer Unbekannter natürlich bei allen, die den Namen gelesen haben, aber nichtsdestotrotz, wenn da ein junger Bursche aus Japan kommt, dann wird der BVB-Fan an sich sofort ziemlich romantisch, denkt an schöne alte Zeiten zurück mit Shinji Kagawa, Doppeltorschütze auf Schalke, hinterher gefeiert bei der Rückkehr. Also Kagawa ist schon einer, der die BVB-Fans elektrisiert hat. Jetzt kommt Takato Yamamoto, 18 Jahre, eine Laie aus Gamba Osaka. Ich könnte ja jetzt sagen, dass ich ihn des Öfteren beim Training beobachtet habe und dass ich da einen sehr guten Eindruck von ihm hatte, aber das würdet ihr mir sowieso nicht glauben.
Kannst du uns was über ihn sagen? Ich glaube, bis gestern wussten sehr wenige außerhalb von Japan, wer er ist. Er gilt, das haben wir eben auch schon mal hier im Foyer gesagt, so, wenn mich der Kollege Kevin Kiska direkt antwortet, was ist das für einer? Ist das jetzt eigentlich so ein Kagawa? Das ist natürlich dann genau leuchtenden Augen, wie du es gerade sagst, dass die Fans sofort diese Erinnerung haben, diesen Bezug und natürlich sich genau das erhoffen. Ich würde sagen, abwarten, wir können es alle gerne nicht beurteilen. Ich habe gestern ganz oft in vielen Berichten gelesen, da gilt als eines der größten Talente Japans. Ja, es gibt viele, viele große Talente immer. Auch da würde ich sagen, abwarten. Nach meinen Recherchen ist Borussia Dortmund schon länger an diesem Spieler dran. Das ist uns vor Monaten eingefädelt worden, das Ganze. Das wird jetzt in Kürze dann auch offiziell und man verspricht sich tatsächlich sehr viel von ihm. 18 Jahre alt, sehr kreativer Achter. Also ich habe auch irgendwo gelesen, er soll ein Sechser sein, ist er nicht, Achter. Sehr, sehr progressive Spielweise, also viel Vertikalität, viel Beschleunigung, gutes Auge, feines Gespür, taktisch, das haben wir auch gehört, muss er noch ein bisschen zulegen. Natürlich sicherlich auch von der Physis. Der Wechsel nach Deutschland ist ja immer damit auch begleitet. Also er braucht sicherlich ein bisschen Zeit, um anzukommen. Deswegen soll er auch erstmal zunächst nur bei der U23 spielen. Wird aber, auch das habe ich gehört, in der Vorbereitung sicherlich schon bei den Profis auftauchen, denn die WM-Fahrer haben ja noch anschließend Urlaub. Also sprich, die Trainingsgruppe von Niko Kovac ist entsprechend überschaubar und da werden so 8 bis 10 Spieler aus der U19 und der U23, wie schon in den Vorjahren auch, sicherlich gerade Teil der Saisonvorbereitung bei den Profis absolvieren. Vermutlich auch Yamamoto und auch die Asienreise ist durchaus ein Thema bei ihm dann. Er kommt aus Osaka, man fliegt nach Osaka, das ist natürlich auch vom Marketing her sicherlich ein kluger Schachzug, so einen Spieler da mitzunehmen. Er ist japanischer U-Nationalspieler und in Japan, wie gesagt, sicherlich schon eine größere Nummer. Ich kannte ihn bis gestern ehrlicherweise nicht, aber nach allem, was ich so gehört habe, bringt er gute Anlagen mit und man verspricht sich viel von ihm.
Er ist eine Laie, aber genau. Borussia Dortmund sitzt am Lenkrad, wie Michael Zorc früher immer gesagt
hat. Genau, mit Kaufoption. Das hat meine Recherchen dann gestern ergeben, weil es auch da erst hieß, nee, keine Kaufoption. Und dann.
Das würde ja auch keinen Sinn machen.
Es würde keinen Sinn machen und es ist auch nicht so.
Also jemanden auszuleihen, den man hinterher nicht fest verpflichten kann,
genau.
Ihn aus Japan zu holen, um ihn in der U23 spielen zu lassen.
Das genau. Man hat schon so einen Horizont und eben eine Vorstellung bei ihm. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was kann er davon einlösen. Lass ihn erstmal ankommen. Und vielleicht reden wir eines Tages mit großen Augen und leuchtenden Augen von ihm, ähnlich gut wie von Shinji Kagawa, aber da müssen wir gucken.
Noch weiterhin. So, der 1. Juli könnte ein Schlüsseltag sein beim Einstehen und Vollenden von Neuzugängen oder Abgängen. Das warten wir ab, da werden wir nächste Woche dann drüber sprechen. Wir wollen noch kurz uns den Sommerfahrplan des BVB angucken. Am 12.07. geht's los mit der Leistungsdiagnostik. 14.07. Trainingsauftakt. Die WM-Teilnehmer werden natürlich später dazukommen. Wahrscheinlich auch, wenn Deutschland im Viertelfinale ausscheiden sollte oder so. Sonst sind sie ohnehin nicht da, weil sie eben noch bei der WM sind. Es gibt 2 Freundschaftsspiele, 18. und 25. Juli gegen Oberhausen und Fortuna Düsseldorf. Und dann, wir hatten darüber gesprochen, die Asienreise. Was auffällt, ist das Trainingslager in der Schweiz oder in Österreich, was jahrelang Standard war bei Borussia Dortmund, findet nicht statt. Wie interpretieren wir das?
Also, man hat sich
Asienreise
statt. Ich bin sehr gespannt, wie es im Nachgang bewertet werden wird. Denn wir erinnern uns, dass man sich schon vor 3 Jahren unter Edin Terzic dafür entschieden hat, nur die USA-Reise zu machen und auf ein klassisches Trainingslager zu verzichten. Und da hat man hinterher gesagt, oh, das war dann doch keine so gute Idee, weil lange Flüge, Jetlag, viel Reiserei auch zwischendurch. Auch jetzt ist es ja so, dass man sowohl nach Tokio als auch nach Osaka reist. Du hast nochmal einen Inlandsflug, du hast die entsprechende Zeitverluste. Unser Trainingslager bietet natürlich immer die Möglichkeit, eine Woche oder den entsprechenden Zeitraum vor Ort wirklich fest da zu sein, zweimal am Tag zu trainieren, als Mannschaft zusammenzuwachsen, das hast du jetzt natürlich in dem Moment nicht. Auch wenn du zwei Testspiele im Rahmen der Asienreise machst, ist das natürlich eher eine Marketingtour, eine Tour, um die Marke Borussia Dortmund und die Strahlkraft im asiatischen Raum eben zu vergrößern und natürlich auch eine Menge Geld damit zu generieren und potenzielle Sponsoren auf dich aufmerksam zu machen. Inwieweit die sportliche Qualität darunter leidet, müssen wir gucken. Wie gesagt, vor 3 Jahren hat man hinterher gesagt, das sei keine gute Idee gewesen und sich daraufhin ja dann wieder explizit auch für Trainingslager entschieden. In diesem Jahr ist die Entscheidung anders ausgefallen.
Muss man sich das so vorstellen, Dirk, dass Niko Kovac sagt, also ich hätte schon gern ein richtiges Trainingslager. Wir müssen an den Abläufen arbeiten. Wir müssen nach und nach die neuen integrieren. Dafür ist diese Woche immer gut gewesen. Und dass es dann eben andere Stimmen im Verein gibt, die sagen, ja, verstehen wir ja, was du willst als Trainer. Aber hier geht es eben dann auch um das, was du gerade angesprochen hast, Strahlkraft, Marketing international. Es geht um Geld versus vielleicht optimaler Vorbereitung, kann man so sagen?
Ja, man muss halt, glaube ich, als Spitzenclub das schon irgendwie hinbekommen. Die Bayern machen es ja auch nicht anders, das in Einklang zu bringen. Also du musst auf der einen Seite deine sportlichen Ziele erreichen, indem du noch eine gute Vorbereitung hast. Wie essentiell das ist, hat man jetzt zum Beispiel da vor 3 Jahren gesehen. Dortmund war damals eigentlich klar auf dem Kurs, das machen wir nicht normal. Ich glaube, die Situation ist jetzt ein bisschen anders, weil wir einfach diese Mammut-WM haben. Wir haben 48 Mannschaften dort. Das ganze Ding dauert mit Vorbereitungsphase in Deutschland, Vorbereitungsphase dann in Amerika noch für die Spieler, wenn es schlimm kommt, 7 Wochen sozusagen. Oder es werden wahrscheinlich dann für die meisten so im Schnitt 5. Die sind einfach sehr, sehr viel unterwegs gewesen, kommen sehr, sehr spät auch erst wieder und müssen dann ja wahrscheinlich nicht mit nach Asien, das wird nicht funktionieren, aber hätten dann sofort wieder in irgendein Trainingslager reisen müssen. Die haben so ein bisschen Lagerkoller und ich glaube, man hat so ein bisschen auf der einen Seite geguckt, dass man eben diese familiäre Situation auch ein bisschen berücksichtigt, weil du brauchst auch Spieler, die dann einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen und die nicht 8 Wochen am Stück im Hotel leben. Auf der anderen Seite, glaube ich, war es auch der Fall, dass man eben, die Schweiz war kein Thema, Saalfelden im vergangenen Jahr war ein ziemliches Chaos, wofür, glaube ich, ja, Wetter konnte niemand was für, aber es waren einfach auch schlechte Bedingungen. Und dass man deshalb gesagt hat, wir haben keine Alternative, die jetzt danach schreit, ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Man hat, glaube ich, auch Niko Kovac grünes Licht gegeben und gesagt, okay, diese Konstellation, dass die Spieler zu Hause schlafen können, ist viel wert, weil du einfach durch die vielen Reisen in der Saison ohnehin auch sehr viel unterwegs bist. Wir haben sehr viele Nationalspieler, die dann auch schon wieder im September wieder 2 Wochen weg sein werden und so weiter. Also die lassen wir mal ein bisschen bei ihren Familien und wir halten die aber trotzdem natürlich vielleicht mal 10 Stunden am Trainingsgelände zusammen, trainieren vormittags, machen dann Mittagessen, machen eine Videositzung, machen dann nachmittags nochmal Training. Das ist dann zumindest schon mal so eine Art Trainingslager in Dortmund. So ist es ja auch tituliert worden. Ob es dann am Ende genauso ertragreich sein wird, ob die Mannschaft gut vorbereitet sein wird, ja, das ist natürlich ein bisschen Spekulation, das werden wir dann irgendwann bewerten müssen. Aber die Konstellation in diesem Jahr war, glaube ich, so, dass man einfach gesagt hat, das macht jetzt am meisten Sinn. Ist vielleicht nicht optimal. Ich glaube schon, dass Kovac natürlich, man hat sich auch umgeguckt. Ich weiß es, dass auch andere Orte in Augenschein genommen worden sind. Und
welche weiß man?
Ich glaube, das war dann doch eher Österreich. Also ich glaube Portugal oder sonst weiter Südeuropa. Und da musst du jetzt im Sommer nicht hinfahren. Da wirst du dann wahrscheinlich auch erschlagen von den Temperaturen. Das wird dann schon österreichischer Raum gewesen sein. Da hast du ja auch ganz viele Standorte, wo eben die Örtlichkeiten darauf spezialisiert sind, eben Profifußballmannschaften zu beheimaten. Also da wäre die Auswahl sicherlich da gewesen, glaube ich. Aber ich glaube, am Ende ist es eine Vernunftentscheidung gewesen, aber mit einem ganz guten Gefühl, weil man glaubt schon, dass es auch einen positiven Effekt erzielen kann, wenn einfach die Spieler, wenn sie dann wiederkommen aus Amerika nach dem Urlaub, nicht gleich wieder in ein Trainingslager müssen, sondern zu Hause bleiben können.
26.07. Asienreise, da kann man, glaube ich, davon ausgehen, je nach Abschneiden natürlich ohne die WM-Teilnehmer, es sei denn, sie haben sich sehr früh verabschiedet, was ja ab heute passieren kann.
Ja, ich kann mir schon durchaus auch vorstellen, dass wenn, sagen wir mal, Deutschland jetzt heute Abend ausscheidet, dann haben wir den 30. Juni, werden sie zurückreisen, dann gehen sie in Urlaub. Das würde tatsächlich noch passen.
Ich dachte jetzt eher an die Spieler von aus anderen.
Aber auch da musst du gucken, was ist Svensson? Ist jetzt nicht der tragende Spieler bei Schweden, aber der hat eine Mammutsaison gehabt, ich glaube mit über 45 Einsätzen oder sowas. Also der hat wirklich fast in jedem Spiel gespielt. Und der war ja auch zwischendurch mal in einer Phase, wo du ihm das auch durchaus angemerkt hast, dass er einfach überspielt war. Und die müssen einfach auch den Kopf, nicht nur den Körper, die müssen auch den Kopf freikriegen. Und das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Und selbst wenn man sagt jetzt, der hat ja gar nicht gespielt bei der WM, dann kann der ja in zwei Wochen schon wieder ins Trainingseinsteigen. Nee, die müssen schon auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und drei Wochen ist, glaube ich, da wirklich das Minimum.
Ist das absehbar, ob ihr oder einer von euch Borussia Dortmund begleiten wird auf der Asienreise?
Kevin, Pflicht mit.
Pflicht mit. Ja. Das heißt, wir werden dann exklusive Videos und bekommen von der Asienreise. Es gibt noch am 9.8. und am 15.8. zwei hochkarätige Freundschaftsspiele gegen Arsenal und gegen die Roma. Und wir wollen jetzt ganz zum Schluss noch Themen kurz anreißen. Frage von Jörg G. Könnt ihr die Rolle von Blacher beschreiben? David Blacher, 35 Jahre aus Elversberg, hat da schon mit Ole Burg zusammengearbeitet, kommt jetzt zurück zum BVB, wo er von 2000 bis 2009 die verschiedenen Jugendaltersklassen durchlaufen hat. Wie muss man sich seine Arbeit vorstellen? Er war Leiter Lizenzbereich und Scouting zuletzt in Elversberg.
Genau. Also er ist im Prinzip, er wird glaube ich eingestellt als Referent von des Sportdirektors. Also er ist im Prinzip Ole Burgs rechte Hand und das war er auch in Elversberg. Die beiden verbinden ein extremes Vertrauensverhältnis, kennen sich schon aus Profizeiten gemeinsam und haben jetzt eben auch in Elversberg sehr eng zusammengearbeitet. Ich glaube, wenn man jetzt Zuträger sagt, ist das ein bisschen verkürzt. Aber es geht schon auch genau darum, eben Spiele zu beobachten, Spieler zu beobachten. Grundsätzlich ist Ole Burg natürlich noch mal anders, hat noch einen größeren Wirkungskreis und da ist es eben gerade wichtig, dass er jemanden hat, der genau weiß, was er will, die sich intensiv austauschen, wo das Vertrauensverhältnis extrem eng ist. Und genau darum geht es, ihm zuzuarbeiten, damit Ole Burg noch ein paar andere Neuzugänge präsentieren, dann künftig. Blacher kommt hier aus der Region, wohnt, lebt in Unna, hat beim BVB gespielt, ist also kein Unbekannter. Sollte passen, auch Sebastian Hilde, der Loan- und Pathway-Manager ist. Uns finde ich es irre, also wir haben ganz viel darüber gesprochen, immer, dass hier nicht so viel Schmoren im eigenen Saft, jetzt holt man dann doch im Prinzip ein paar Ex-Borussen wieder zurück. Sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie viel Einfluss die dann positiv nehmen.
Gut, back to the roots, dann eine Frage von relativ vielen, war natürlich auch der Blick wahrscheinlich so wie selten zuvor, wie nie zuvor, auf den Frauen liegen wird. Schlechtes Wortspiel jetzt, das ist das populärste Team ever beim Frauenfußball, beim Borussia Dortmund. Ja, okay, ich nehme es zurück.
Für die Humorschiene bin ich immer so haben.
Okay, wann geht's los?
7.8. Juli, habe ich es in unsere Hörsicht geschrieben. Ich meine, 7.8. Juli beginnt die Leistungsdiagnostik, also eine gute Woche. Ist falsch? Nee.
12. Nee, ist richtig. 7.8. und 12. Ich glaube, am 10. oder so wird dann Donnerstag, Freitag wird, glaube ich, zum ersten Mal trainiert. Ja, ist natürlich jetzt nicht nur Alexandra Popp, die stellt natürlich alles in Schatten, aber du hast natürlich noch vier weitere Bundesligaspielerinnen verpflichtet. Eine Champions League-Siegerin, eine Torfrau, ja, die aus England kommt, die gerade noch verletzt ist. Aber ich glaube, wer noch Zweifel hatte, mit welcher Vehemenz Borussia Dortmund nach diesem Scheitern nochmal in die Saison gehen wird.
Ist jetzt eines Besseren.
Also uns droht, das habe ich schon gesagt, was für uns wirklich vielleicht das Worst Case wäre, einfach eine langweilige Saison, weil die dann so überlegen sind. Das schreibt der Sport ja immer seine eigenen Geschichten und von daher kommt es vielleicht auch wieder anders, aber man hat, glaube ich, schon gesehen, was gefehlt hat, nämlich nicht unbedingt Qualität, sondern ja, so dieses Druck mit Drucksituationen umgehen und jetzt hast du nochmal Spielerinnen geholt, die jegliche Drucksituation Woche für Woche schon gehabt haben und überall natürlich Alexander Popp, die dann auch Champions League erfahren ist, also alleine die müsste ja wahrscheinlich, wie man das so platt sagt, alles kaputt schießen in der nächsten Saison. Ich bin gespannt, ob es dann wirklich diese langweilige Saison wird, weil sie einfach alles niedermähen werden oder ob es dann vielleicht doch ein paar negative, wäre dann logischerweise eine negative Überraschung gäbe, wenn sie mal ein bisschen in eine schlechte Phase kommen und wie sie dann damit umgehen. Darum wird es dann gehen, aber klar ist, das Projekt ist aufgeschoben, aber wird mit Vehemenz weiter betrieben und würde mich sehr überraschen, wenn sie nicht in der nächsten Saison hochgehen, was übrigens auch wichtig deshalb ist, weil es in der übernächsten Saison gibt es eine dritte Liga, die wird zwischengeschaltet und da solltest du eigentlich schon im kommenden Sommer gucken, dass du als Meister in die zweite Liga dann gehst, sonst wird es noch ein Jahr länger dauern. Ne? Also das wäre dann schon nicht so schön.
Vielleicht noch ganz kurz ergänzend dazu. Natürlich kann man davon ausgehen, dass sie vermutlich das all überdominierende Team sein werden. Ehrlicherweise hoffe ich, dass es nicht ganz so ist, weil ich glaube, für die Entwicklung dieser Mannschaft und der Abteilung wäre es nicht verkehrt, noch mal ein paar Widerstände überwinden zu müssen, weil sonst gehst du da jetzt vielleicht durch und dann kommt die Lektion vielleicht dann in der nächsten Saison. So war es ja, glaube ich, auch vom Ursprungsplan. Man nimmt die Saison jetzt noch mit, steigt dann auf in die zweite Liga und hat dann vielleicht mal ein Jahr Station in der zweiten Liga, um sich noch vorzubereiten auf das, was dann potenziell kommt. Das entfällt jetzt, beziehungsweise man redet die Ehrenrunde in der Regionalliga. Vermutlich wird es genau diese von dir prognostizierte langweilige Saison bei Borussia Dortmund dadurch marschiert. Aber ich glaube, für die Entwicklung insgesamt wäre es nicht verkehrt, wenn da noch ein paar Widerstände kämen.
Aufstiegsrennen, ein Thema, das den BVB, die Profis bei den Männern, seit genau einem halben Jahrhundert nicht mehr beschäftigt. 1976 der Aufstieg und seitdem durchgehend Bundesliga. Die Frauen sind top, 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 top Favorit. Wenn ich jetzt Pop-Favorit sagen soll, dann kann
ich mir schenken, Hans.
Ja, dann ziehe ich auch den zurück. Kurzes Wort noch zur U23. Die ist natürlich auch im Fokus der Profis, weil man sich die Frage stellt, wer bewegt sich da so im Grenzbereich zwischen U23 und Profimannschaft? Da geht es jetzt auch bald los.
Ja, die haben schon im Training wieder losgelegt, Vorbereitung läuft. Wir waren auch da, der Japaner dürfte sich dann bald einfinden. Jasper Fallas hat man noch geholt als neuen Abwehrchef, auch eine bekannte Figur ja aus der zweiten und dritten Liga von 1860. Cooler Typ, wir haben mit ihm gesprochen. Wer möchte, kann das Interview gerne nochmal bei uns sowohl schauen als auch lesen. Sicherlich eine Stütze, die aber nicht dafür in Frage kommt, eben bei den Profis aufzutauchen. Paul Schaffran, der NLZ-Leiter, hat eine kurze Ansprache vorm Training gehalten und den jungen Spielern erklärt, hier, ihr seid eigentlich hier, um künftig drüben zu spielen am Nebenplatz. Das ist genau der Parallelplatz zu den Profis, auf dem die U23 trainiert und das ist natürlich das Sehnsuchtsziel für viele Spieler. Wie viele davon da dann ankommen, müssen wir mal schauen, aber die U23 ist ja auch der Tummelplatz für die eigenen Talente, die eigenen NLZ-Spieler und da reden wir sicherlich über Mathis Albert, der da künftig auch noch spielen wird, über Moussa Kaba, den wir ja auch schon mehrfach thematisiert haben. Immer die Frage, was ist mit Reggiani, Ignacio, wenn die bei oben vielleicht nicht spielen, werden die sicherlich auch da noch zum Einsatz kommen. Man möchte die U23 ja, das haben wir auch schon mal hier thematisiert, mehr so als letzte Stufe zum Anschieben in den Profibereich sehen. Wir begleiten sie bis zur Tür, hat Thomas Broich gesagt, und die soll möglichst aufgehen und dann müssen die Jungs halt auch durchgehen. Bin sehr gespannt, wie gut das künftig klappen wird und wie sehr das so im Einklang auch ist mit den eigenen sportlichen Zielen, nachdem wir sie natürlich auch gefragt haben, die Verantwortlichen und den Trainer, und es hat keiner Aufstieg gesagt, genauso wie letzte Saison. Ich glaube, den Rucksack will man den Jungs einfach nicht aufsetzen, weil man eben auch sieht, wie schwer es mitunter sein kann, wenn du vielleicht deine 3-4 Besten dann doch an die Profis abgegeben hast, selbst wenn sie da nicht zum Einsatz kommen. Wenn du immer wieder, ich glaube 45 oder fast 50 Spieler hat die U23 letztes Jahr eingesetzt, also völlig unterschiedliche Gegebenheiten, der du immer wieder neu dich mit arrangieren musst, wo Daniel Rios immer unterschiedliche Mannschaften auch aufbietet, das merkst du natürlich dann auch, das ist dann eben nicht alles immer aus einem Guss. Und so hat es dann letzte Saison eben nicht zum Aufstieg gereicht. Perspektivisch, dabei bleibe ich, sollte man aber versuchen, die U23 wieder in die dritte Liga zu bekommen.
Wobei du auch gesagt hattest, wir haben ja zuletzt auch darüber gesprochen, dass das Nachwuchskonzept des BVB da schon so eine neue Denkweise hervorgebracht hat, weg von Titeln, eventuell dann auch weg von der Liga-Zugehörigkeit 3, sondern jeden Spieler individuell betrachten, ihn schon früher reinwerfen in einem älteren Jahrgang, damit die individuelle Entwicklung der einzelnen Spieler dazu führt, dass der BVB später ein größeres Reservoir hat.
Genau so ist es. Das ist gut, perfekt zusammengefasst, genau. Es bringt jetzt auch nichts, ich habe jetzt gerade gesagt, ich sehe die U23 eher perspektivisch in der dritten Liga sinnvollerweise. Es bringt dir natürlich nichts, da zu spielen und dann wieder irgendwelche Spieler zuzukaufen extern, um dann wieder einfach auf Teufel oder dauerhaft dritte Liga zu spielen. Das ist nicht der Fall. Man will schon irgendwann noch Möglichkeit wieder in die dritte Liga, aber dann eben genau diesen Weg mit vielen, vielen eigenen NLZ-Spielern. Und das muss natürlich dann auch erstmal heranwachsen.
So, das war dann heute unser ganz großer Brückenschlag über den Atlantik hinweg. Fußball-Weltmeisterschaft, Borsigplatz, Transferbemühungen bei Borussia Dortmund. Mal gucken, was sich da nächste Woche vielleicht schon getan hat, wenn wir erstmal dann im Juli sind. Irgendwas noch aus eurer Sicht, was wir thematisieren müssen, oder sind wir durch?
Ja, ich hoffe mal, dass sich ein bisschen der Knoten jetzt löst, ne? Dass mal ein bisschen was zu berichten gibt auch in Sachen Transfers. Ansonsten
ein bisschen hatten wir ja heute schon.
Aber ich glaube, so die großen Steine müssen mal rollen, dass mal ein bisschen was in Bewegung kommt.
So, ich glaube, ihr müsst jetzt keine Angst bekommen. Aber Saint-Bolzard hatte noch einen Anschlag auf uns vor und hat gesagt, ich möchte gerne, dass ihr drei jetzt mal abwechselnd Spielernamen von A bis Z nennt. Und ihr habt maximal 5 Sekunden Zeit. Und stopp, ihr müsst keine Angst haben. Aber Q und X nehme ich raus, hat er gesagt, um euch entgegenzukommen. Da muss ich jetzt sagen, Saint-Bolzard, das ist jetzt mal ein guter Versuch, aber mit Q hat es mal ein BVB-Profil gegeben. Auch, ja. Aber mit U noch nie. Das heißt, du wolltest uns hier aufs Glatteis führen und bei so? U wäre es vorbei gewesen. Ja, es hat noch nie einen Spieler mit U gegeben. Kleiner Hinweis an dich. In der Bundesliga-Geschichte. Deswegen können wir dieses Spiel überhaupt nicht spielen.
Sag mal eben den mit Q, da komme ich jetzt nicht
drauf. Peter Qualo. Und den hast du gegeben.
Wusstest du das jetzt mit U? Oder?
Ja. Ich bin manchmal auch ein verrückter Statistiker. Nein, das kannst du ja relativ schnell auch nachüberprüfen. Aber damit du weißt, dass ich da wirklich im Thema stehe, wenn Schweizer BVB-Fans ihren Kindern das kleine ABC beibringen, wie machen sie das?
Echt mit Fußballernamen?
A wie Akanji, B wie Bürki, C wie Chapuisat, D wie Degen, E wie Ekli, F für frei, Fortsetzung
vorbereitet. Wir hören dann auch erst bei U auf.
Das wäre dann die fortgeschrittene Version. Ja, ne? Das Alphabet gehen aber nur Schweizer Spieler.
So. Also, das hätten wir jetzt dann auch noch, ich glaube, unter der Gesamtrubrik Unnützes Wissen abgearbeitet. Wir sind hier durch. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wir wünschen euch eine schöne Woche bei etwas milderen Temperaturen. Kommt gut durch diese Woche. Habt viel Spaß mit der deutschen Nationalmannschaft, mit dem, was sich vielleicht beim Borussia Dortmund in der Zeit tut. Und dann sehen wir und hören uns wieder nächste Woche. Macht's gut, haut rein. Euch beiden ein großes Dankeschön.
Sehr gerne.
Danke.